Nochmal kurz zu diesem Antiochus. Der Antiochus ist ein Syrerkönig, ein Seleukide. Ja, der kommt da und der putscht sich an die Macht mit extremen Intrigen. Ihr könnt das ruhig einmal googeln. Man findet relativ schnell vieles über ihn, wenn ihr keine Bücher wälzen wollt. Ja, da findet man es auch in manchen Kommentaren über den Antiochus. Also, er kommt an die Macht im Seleukidenreich, im Syrerreich. Ja, die Ptolemäer, die Ägypter, eine der letzten großen Ptolemäer-Königinnen, die kennen wir auch aus der Geschichte, das war die mit der schönen Nase, Kleopatra. Ja, also ihr müsst Asterix und Obelix lesen, weil dann seid ihr fit. Ja. Okay, gut. Also, manche, weil der Antiochus, der war so verrückt, der Typ. Manche haben gesagt, er ist nicht Epiphanes, also die Erscheinung Gottes, sondern Epimanes, also der Durchknallte. Ja, das ist ein kleines Wortspiel, das auf Griechisch funktioniert. Epimanes, der Verrückte, und nicht Epiphanes, die Erscheinung Gottes. Ja. Also, so hat er sich gesehen, ich bin die Erscheinung Gottes, der Siegreiche. Und wie ihr da jetzt gesehen habt, als er an die Macht kam, ist in Jerusalem, also das kleine Restreich Juda und Israel, da Samaria, das war sozusagen eine Provinz. Da waren immer Provinzstatthalter. Das lest ihr auch, wenn ihr Nehemia lest, gibt es die Provinzstatthalter. Ja? Und man liest es auch in Sacharja, da gibt es einen Hohepriester und quasi einen Provinzstatthalter. Und da war immer irgendwer, wo er die Schutzmacht. Entweder waren es eben die Ptolemäer oder die Seleukiden. Davor war es natürlich die Perser, klar. Und es ging immer hin und her. Ja? Und zur Zeit, als Antiochus an die Macht kam, sind gerade wieder mal hier die Ägypter am Drücker in Israel. Und Antiochus, er führt Krieg gegen Süden, natürlich gegen Ägypten, und er beginnt dann einiges wildes Zeugs zu tun. Der hatte so eine unglaubliche Wut gegen Israel und seinen Gottesdienst, dass er alles Mögliche anstellt. Und zwar vernichtet er Tora-Rollen, die lässt er dann verbrennen. Er verbietet das Einhalten des Sabbats und die Beschneidung per Todesstrafe. Also wer einen Sabbat gehalten hat oder wer gesagt hat, wir müssen die Kinder beschneiden, und der erwischt wurde, wurde umgebracht. Er stand unter Todesstrafe. Dann im Jahr 167 vor Christus entweihte den Tempel in Jerusalem, indem er aus dem Brandopferaltar, das war der ganz große Altar, dort hat er einen Zeusaltar draus gemacht und hat Schweine darauf opfern lassen. Also der war ganz, ganz extrem. Und da kommen jetzt ein paar Begriffe vor, wie die Gräuel, das Gräuelbild und so weiter. Das soll uns dann später mal wieder begegnen. In Kapitel 9, aber auch Jesus erwähnt diese Sachen wieder. Ja. Ihr findet vieles von dem im Makkabäerbuch, im ersten Makkabäerbuch wieder. Diese ganze Geschichte, wie das alles kommt, ist im Makkabäerbuch unglaublich spannend beschrieben. Ja. Natürlich war es jetzt so, auf der einen Seite war, um das nochmal von der Geschichte her ein bisschen zu rekonstruieren, unter Esra und den ersten Rückkehrern. Der Esra war einer der größten Schriftgelehrten. Und im Exil ist denen gedämmert, wir sind im Exil weil wir den Bund mit Gott gebrochen haben. Also wir haben es versaut. Und das darf uns nie wieder passieren. Also, was machen sie? Das liest du in Esra. Das Volk muss unterwiesen werden. Und dann gibt es sogar eine öffentliche, ein Tag lang wird dem ganzen Volk die Bibel vorgelesen. Ja? Und es wird vorgelesen, und weil einige das nicht verstanden haben, hat der Esra einige dazugestellt, die dann laufend übersetzt haben. Haben gesagt, das bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet das. Könnt ihr im Esra-Buch nachlesen. Ich meine, es ist in Kapitel 8. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist Kapitel 8. So, also da gab es eine Bewegung, die gesagt haben, wir müssen ganz, ganz genau auf die Gebote Gottes achten. Als der Hellenismus heißt das griechische Denken. Ja, das kam dann mit Alexander dem Großen, diese ganze Region überfahren hat, ist ein Teil der Führungsschicht in Jerusalem extrem hellenistisch geworden. Ja, das sind dann die eben, die nackt im Stadion rumrennen und so weiter und so fort. Das hat etwas mit den Hasmonäern zu tun. Dann können wir in den Geschichtsbüchern lesen, Hasmonäer, die waren dann irgendwie so Führungsschicht, Könige und. Ja. Eine der Hasmonäer-Prinzessinnen war eine gewisse Marianne. Herodes der Große hat sie geheiratet. Also das sind so Familienzweige. Wenn du Stammbaum des Herodes des Großen liest, da wirst du verrückt, ja? Weil die haben sie so, na, die Schwester oder anders gesagt die Schwägerin, die spanne ich dir jetzt wieder aus, weil die gefällt mir besser und dann, was weiß ich, also es ist völlig crazy, was da alles gelaufen ist, aber da kommen die Hasmonäer auch wieder vor. Und es gab also immer diese Bewegung, die gesagt hat, na, wir müssen das Wort bewahren. Und dann gab es einige der Führungsschichten, die wollten sich halt mit allen irgendwie arrangieren und zurechtkommen. Da findest du dann auch einige hohe Priesterfamilien drunter. Und dieser ganze Zwist, den wir im Neuen Testament dann auch finden, unter den Sadduzäern, ja, das spielt da auch mit hinein. Man hat zum Beispiel das Grab des Kaiphas gefunden. Kaiphas sagt uns was, es ist ein hoher Priester gewesen. Und als man den Sarkophag geöffnet hat, was hat man gefunden? Wer weiß das? Weiß das jemand? Man hat zwei Münzen auf seinen Augenhöhlen gefunden. Für wen waren die? Für den Fährmann, damit er den Toten über den Hades bringt. Was hat das beim Hohepriester zu suchen? Okay. Also das findet ihr alles auch im Internet. Also das ist ziemlich spannend. Ja? Also man hat diese zwei Strömungen auch im Land. Okay. Und jetzt kommt dieser Antiochus Epiphanes und treibt die ganze Geschichte auf die Spitze, indem dass er den Tempel entweiht oder noch mehr. Ja. Was aber noch viel ärger war, wahrscheinlich war Sabbat einhalten, Beschneidung, koscher Essen, all diese Sachen, das war, stand unter Todesstrafe. Und da haben dann einige gesagt, so, jetzt reicht's. Und einer dieser, der gesagt hat, jetzt reicht's, war ein gewisser Judas Makkabäus. Und seine Brüder, Familien, Maccabi Tel Aviv für alle Fußballspieler, das gibt es noch immer, ne? Die Maccabäer, gibt auch ein gutes Bier, das Maccabi-Bier, ja. Gibt es noch immer, muss man auch alles wissen. Ne? Okay, die Maccabäer wehren sich dann und das liest man im ersten Buch der Maccabäer, da findest du diese ganze Geschichte. Okay, so und jetzt finden wir etwas Interessantes. Der Gabriel sagt dem Daniel etwas Neues, was er bisher noch nicht zu finden war. Und zwar Vers 25 am Schluss. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er auftreten. Also da ist gemeint, dass er sich gegen Gott stellt, den Höchsten. Ja. Aber, steht da, ohne dass Hand angelegt würde, wird er zerbrochen. Aber ohne Menschenhand wird er zerbrochen werden, je nach Übersetzung. Es ist wie ein göttliches Aber, das die Pläne des Antiochus durchkreuzt. Also fast am Ziel ist. Der wollte unbedingt das Volk der Juden auslöschen. Interessant ist, dass Gott ihm eine Grenze setzt, bevor das es zu viel ist. Wir wissen, dass Antiochus urplötzlich gestorben ist und keiner weiß warum. Also das war keine Intrige, das war nicht, dass er umgebracht worden ist oder sonst irgendwas. Der war einfach zack, bumm, tot. Ja. Es ist genau das passiert. Daniel fragt dann, wie lange soll das Heiligtum entweiht bleiben? Und die göttliche Antwort ist, vielleicht habt ihr das gelesen, "2300 Abende und Morgen." Und das ist ein bisschen kompliziert. Ne? Hier Vers 13. Und ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der redete, bis wann gilt die Schauung vom regelmäßigen Opfer und vom Unrecht und von der Verwüstung, dass Heiligtum und Opferdienst preisgegeben und zertreten werden? Da sprach er zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum zu seinem Recht kommen. So, da ist etwas, es geht um die täglichen Opfer, Abende und Morgen. Das heißt, wenn es 2300 Abende und Morgen ist, das ist wie ein Synonym für 2300 Opfer. Du hast jeweils vormittags um 9 Uhr ein Opfer und nachmittags das Abendopfer ist so irgendwo um 15 Uhr. Das heißt, es sind 1150 Tage. Und diese Zeit passt genau zwischen die Tempelschändung am 6. Dezember 167 vor Christus und der Befestigung des Zionsberges durch die Makkabäer im Januar 163 vor Christus und kurz davor, am 25. Kislev, haben die Makkabäer den Tempel wieder geweiht. Der 25. Kislev. Kislev ist der Monat, der immer irgendwo bei uns in den Dezember fällt. Der 25. Dezember oder Kislev ist das Weihfest. Chanukka heißt Weihen. So, wer kennt diese Story? Was ist passiert? Der Markus weiß alles, das ist ein Wahnsinn. Ja. Magst du es kurz sagen? Was ist passiert? Ja? Ja, also der Tempel musste wieder geweiht werden. Die haben immer alles raus und alles geputzt und hin und her. Und da steht ja der Leuchter. Und für den Leuchter, dass der brennen kann, brauchst du spezielles Öl. Und bis das rituell und nach Vorschrift und das ganze Blablabla wieder so weit war, dauert es 8 Tage. Ja. Und sie haben aber gesagt, also wenn der Tempel schon sauber ist, dann müssen wir jetzt gleich anfangen damit. Ja. Und für einen Tag haben sie eben noch das gehabt. Und wundersamerweise, wie der Markus schon gesagt hat, hat es dann die ganzen 8 Tage gebrannt, bis sie wieder Neues gehabt haben. Und um dann daran zu erinnern, hat man diese 8-fache Leuchter, wir sagen immer 9-fach, aber der 9. das ist eigentlich da in der Mitte, wie du gesagt hast, der Diener. Und das Licht für den Leuchter zündet der Diener an. Okay? Das ist eine ganz tiefe Symbolik. Wenn man dem immer ein bisschen nachgeht, das ist eher ein Hammer. Ja? Das Chanukka-Fest heißt Weihefest oder Lichterfest und findet am 25. des Monats statt. Uns wird immer eingeredet, Weihnachten ist irgendein heidnisches Lichterfest oder Sonnenwendfest. Ich denke mir immer, das Datum stimmt nicht, oder? Sonnenwend ist am 21. Wie kommst du auf den 25.? Das passt nicht. Und wie kommst du auf Weihnachten, Weihfest? Lichtfest. Ja. Etwas spielt noch eine Rolle mit hinein, als die viele aus den Heiden plötzlich Christen geworden sind, haben sie gefragt, ja, wann hat der Messias denn eigentlich Geburtstag? Wann hat unser König Geburtstag? Weil in der griechischen Welt war es immer ganz wichtig zu wissen, wann der Kaiser Geburtstag hat, weil dann muss beim Kaiser antanzen. Ja? Bei den Juden ist Geburtstag völlig wurscht. Das interessiert die nicht. Es war immer wichtig, wann hat der König wann hat er einen Thron bestiegen? Wann ist er Thron besteigen? Wann ist er intronisiert worden? Ja? Das war wichtig. So, und dann haben sie halt überlegt, na gut, was könnte passen? Was könnte man feiern? Und sie sagt, na ja gut, wer hat gesagt, er ist das Licht der Welt? Wer hat es sogar im Tempel gesagt? Jesus, ne? Man sagt, okay, dann wieso nicht? Nehmen wir heute das Datum. Also viele Wurzeln gängen da zurück. Und ich bin mir ziemlich. Ja? Ja, genau. Das Chanukka-Fest wird im Johannesevangelium erwähnt, Kapitel 9 und 10. Also im Kapitel 10 ist dann so der Höhepunkt dort. Aber das findet ihr. Das Chanukka-Fest wurde von da an immer gefeiert. Es ist bis heute ein wichtiges Fest in Israel. Natürlich hat man keinen Tempel mehr, gell? Aber dieser Chanukka-Leuchter, der muss erhöht im Fenster stehen, damit man von außen sieht. Und jeden Tag wird eine Kerze mehr angezündet. Ja, aber die zündet nicht direkt an, sondern das macht der Schamisch, der Diener. Und auf Österreichisch gibt es das Wort auch. Der Schani, das ist Jiddisch, ja, das ist der Diener, ja, da kommt es her. Okay, das sind die Zusammenhänge. Und es lohnt sich jetzt hier, die Verse 23 bis 25 von, habt ihr dazu noch Fragen? Ist das, oder ist es euch zu schnell gegangen? Also die Makkabäer, die holen sie dann die Hoheit wieder zurück und können den Tempel wieder weihen. Und dann interessanterweise, dass diese Zeitangabe, das ist eine genaue Zeitangabe hier. Und die funktioniert auch. Man weiß, wann ist der Tempel entweiht worden und wann wird das regelmäßiger wieder eingeführt. Das weiß man, die Zeitangabe passt. Und dann lohnt es sich auch, irgendwo das zu vergleichen, was die Verse 23 bis 25 aussagen mit den Stellen über den Antichristen im Neuen Testament. Vielleicht kann jemand einmal Matthäus 24, Vers 21 folgende aufschlagen. Wer macht das? Hat das wer? Dann 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Okay, hatten wir Matthäus? Ja. Ja, bitte, lies einmal vor.
Denn dann wird eine große Drangsal sein, die von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keiner mehr kommen wird.
Ja, lies noch ein bisschen weiter. Okay, reicht aber, hier ist die Rede davon, dass Gott sagt, so, es ist eine bestimmte Zeit und Gott wird die Zeit befristen, sogar verkürzen. Ja. In Daniel haben wir gelesen, dass Gott sagt, von bis. Ja. Es wird eine bestimmte Zeit sein, es wird nicht ewig dauern, eine bestimmte Zeit und der Antiochus ist tatsächlich ohne menschliches Zutun gestorben. Der war weg vom Fenster und man rätselt bis heute, hat ihn wer vergiftet oder was weiß ich, man weiß es einfach nicht, der ist einfach gestorben. Ja. So, 2. Thessalonicher 2, 3 folgende, wer hat das? Susi, magst es du lesen? Interessant, oder? Er setzt sich in den Tempel Gottes, gibt sich für Gott aus und das klingt ganz nach Mustern, die wir schon mal gehabt haben, nämlich bei Antiochus, ganz eindeutig. Ja. Das heißt nicht, dass der Antiochus wiederkommt, Vorsicht, das sind einfach so Muster in der Geschichte, wo Gott uns sagt, hey, pass auf, sei wachsam, vergleiche das, was in der Weltgeschichte passiert, mit meinem Wort und du wirst Dinge wieder erkennen, sei wachsam. Ja. Muster in der Geschichte, das wird uns morgen auch nochmal wieder begegnen, Muster in der Geschichte. Ihr könnt dann dazu noch für euch, wer Notizen macht, Offenbarung 13 und 19 dazu schreiben. Die hängen auch ganz direkt damit zusammen. 13 ist da die Gemeinde und dieses Drachenviech da. Und 19 habt ihr dann auch. Dieser Antichristus kommt auch am Ende der Königreiche. Das heißt, alle vorausgehenden Dinge sind schon geschehen und der widersetzt sich direkt Gott. Ja. Er wird das Maß der Frevler vollmachen, steht in Matthäus 24, 12. Er wird sich gegen Gottes Gebot erheben, drüber hinwegsetzen, er wird klug und ränkevoll sein und mit Intelligenz vorgehen. Offenbarung 13, 2 und 12 folgende. Genau wie hier der Antiochus beschrieben wird. Deswegen ist diese Prophetie so wichtig, weil Gott sagt, mein Volk muss vorbereitet sein. Da kommt schon mal einer, der diese Züge trägt und es wird immer konkreter und massiver und extremer und man sieht es immer wieder. Er wird mächtig sein, ungeheures Verderben anrichten und auch ihm wird anfangs alles gelingen, wird vom Antichristen gesagt. Ja. Er wird sich auch an Gottes Volk vergreifen und auch das hast du in der Geschichte immer wieder. Nicht nur die Christen, auch die Juden. Die Juden sind bis heute Volk Gottes, nie vergessen. Ja. Gott hat sein Volk nie verstoßen. Er hat sie sozusagen konserviert. Die haben einmal noch wieder eine ganz wichtige Aufgabe in der Geschichte. Weil zuerst muss ich mal die ganzen Heiden kriegen. Und wenn ich die alle habe, habe ich mit meinem Bundesvolk auch noch eine ganz wichtige Geschichte. Und ich mache die zwei zu einem. Okay. Parallelen sind echt verblüffend, wenn man diese Sachen ein bisschen vergleicht. Ich muss gerade schauen, ob ich da noch irgendeine... Ah ja, genau. Das gebe ich euch jetzt einfach nur, ich lasse das ein bisschen stehen. Merkwürdigerweise wird dem Daniel dann nicht Weiteres erklärt. Es hört einfach auf. Ja? Ihm wird nur gesagt, dass das, was er hört, wahr sei und eintreffen wird. Man könnte auch sagen, es ist zuverlässig und gewiss. Wenn etwas zuverlässig und gewiss wird, auf Hebräisch ein Wort benutzt, das wir unter Amen kennen. Es ist zuverlässig und gewiss. Ja. Emet, Amen, irgend sowas. Ja. Das heißt, es ist zuverlässig und gewiss. Deswegen sagt man das immer am Schluss vom Gebet oder von der Predigt. Das heißt nicht, Gott sei Dank, es ist endlich vorbei, sondern es ist zuverlässig und gewiss. Ja. Das heißt, Daniel lässt dann das, was ihm anvertraut wurde, stehen, auch wenn er nicht alles versteht. Das haut ihn aus den Socken. Es nimmt ihn so mit, dass er sagt, boah, das muss ich erst einmal verarbeiten, ich verstehe nicht alles, er ringt um Verständnis. Das heißt, da, wenn wir nicht alles irgendwo einsortieren können, ist okay. Es ist okay. Wachsam sein. Ja. Also es treu aufbewahren. So, wir haben diesen Abschnitt in der Bibel. Wir sehen, es ist eine Prophetie über viele Jahrhunderte weg und es ist sehr genau und es bringt uns zum Staunen, wie genau das ist. Und hier habt ihr jetzt nochmal so ein bisschen eine Zusammenschau und da habt ihr auch den Grund, wieso, dass ich hier vorsichtig war mit den Römern. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Bitte nagelt es mir nicht drauf fest, weil jeder hat so seine eigenen Ideen. Ja. Mir erscheint das als das Logischste, weil gewisse Sachen erklärt wird. Uns wird erklärt, wer das goldene Haupt ist. Das erklärt die Bibel selber. Dann wird uns erklärt, wer die Meder und die Perser, das kommt dann bis zum Ziegenbock, das wird uns klar gesagt. Und die Griechen, das wird uns auch gesagt. Und hier irgendwas, wo wir nicht ganz sicher sind. Aber wir wissen, am Schluss kommt Gottes ewiges Reich, das alles einnimmt. Das wird uns auch immer wieder klar gesagt. Uns wird gesagt, dass der Menschensohn die Herrschaft übernehmen wird. Es ist eine Vorbereitung der Gemeinde, der Gemeinde Gottes auf schwere Zeiten. Ja. Wir sind nicht unvorbereitet. Und das ist mit auch der Grund, wieso dass Jesus die Jünger da am Ölberg hernimmt und sagt, passt auf, diese Dinge werden kommen. Und das ist keine Angstmache, Vorsicht, das ist es nicht, sondern im Gegenteil, hey, das wird kommen, bereite dich darauf vor, es ist liebevoll. Weil wenn ich einfach sage, es wird eh alles gut laufen, dann laufe ich ins volle Messer. Ne? Und Gott sagt, nein, es kommen schwierige Zeiten. Bereite dich darauf vor, sei vorsichtig. Ja? Und das sagt Jesus auch ganz deutlich, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, wann wird es sein und so weiter. Und dann bringt er ein paar Punkte. Ja? Diese Stelle ist auch irgendwo so ein Vorschimmer, eine Ahnung davon, was der Antichrist in Gestalt dieses kleinen Horns einmal alles bringen wird. Und es ist wieder eine Warnung, sei wachsam. Und ihr könnt diese Stelle, wie gesagt, vergleichen mit Matthäus 24, mit 2. Thessalonicher 2. Ja, da geht es auch darum, dass sich der Antichrist wieder in den Tempel sitzt. Und vielleicht nur sowas. Also da gibt es ja auch die wildesten Spekulationen drüber, wird es in Israel wieder einen Tempel geben. Ja. Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber, wer sich in diesen Tempel setzen wird. Und es wird der Antichrist sein. Und die Bibel lässt auch keinen Zweifel darüber, wer der jetzige Tempel Gottes ist. Wo finden wir das? Wo ist die Wohnung Gottes? Wo ist der Tempel? Wir. Wo finden wir das? 1. Korinther. Dreimal. Ja? 1. Korinther 3 und 6 und das letzte weiß ich nicht. Ich glaube, es ist zweimal in Kapitel 6, bin aber nicht ganz sicher. Also da werden Dinge kommen. Und es kann durchaus sein, dass in Israel wieder ein Tempel entstehen wird. Wer ein bisschen die Geschichte mitverfolgt, weiß, wie brisant das da unten ist. Es gibt das Tempelinstitut in Jerusalem. Ja, die haben schon fast alle Geräte und Gefäße zusammen, wenn sie nicht schon alle benannt haben, das weiß ich gar nicht. Am längsten haben sie gewerkt daran, wie man die Priestergewänder webt, weil die dürfen keine Naht haben. Webe mal ein Gewand ohne eine Naht. Ja. Das ist ziemlich spannend. Was übrigens auch sehr spannend ist, man hat, glaube ich, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren ein kleines Glöckchen ausgebuddelt in den Abwässerkanälen in Jerusalem. Und es war ein Glöckchen, das am Gewand von Hohepriester hing. Und sie rätseln bis heute, das klingt, ja. Sie rätseln bis heute, wie man da einen Klöppel reinkriegt, obwohl das in einem Gossen ist. Das ist so. Aber du merkst, da ist das eine ganze Reihe Leute, die sind am Basteln daran, ja, am Geld sammeln und, am Pläne machen, damit sie dann bereit sind und das alles aufbauen. Das findet statt. Interessant ist auch, dass die Moslems unter der Al-Aqsa-Moschee, die ist komplett ausgehöhlt, dieses Riesenplateau hier, ja, da ist der Eingang zur Al-Aqsa-Moschee, ungefähr hier. Ja, und da drunter, das ist komplett ausgehöhlt, die haben da eine Riesenmoschee unten reingebaut. Ja, du nickst. Warst du schon drin? Ich glaube, da kommst du gar nicht rein, oder?
Fast.
Fast, ja. es ist ganz interessant. Ja. Früher kam man rein. Ja. Du warst einmal drin? Also in der Al-Aqsa-Moschee oder der unten drin? Ja, im Felsendom war ich auch schon drin, aber jetzt kommst du nicht mehr rein. Die Sache ist, diese ganze Ecke ist total instabil. Ja. Und man weiß nie, was da passiert. Also einfach, ich erzähle euch das, damit ihr wisst. Die Weltgeschichte ist hochbrisant, was momentan da alles abläuft. Und das sind Dinge, die kommen langsam aber sicher wieder zusammen. Allerdings, wenn ich das Neue Testament dazu nehme, weiß ich, wer sich in den letzten Tempel setzen wird. Das muss mir einfach auch bewusst sein. Ich weiß, dass es viele Christen gibt, die sind voll die Fans, ja, da muss wieder der Tempel her. Wieso muss da ein Tempel her? Die Opfer sind vorbei. Es ist erfüllt. Es war vorläufig. Ja. So faszinierend dieses Ding ist, ich habe mich intensiv mit dem Tempel auseinandergesetzt. Es ist faszinierend. Voll. Aber es ist voller Symbolik. Und du siehst, wie Christus diese Dinge erfüllt hat. Ja. Und das, um das, was es geht, ist, was ich lernen kann aus Kapitel 8 und aus den Vergleichsstellen. Matthäus, Thessalonicher, Offenbarung. Sei wachsam, pass auf, lies die Bibel aufmerksam, lies aber auch die Zeitungen, das, was aus den News kommt. Und lies genau, lass dich nicht beeinflussen, da gibt es die wildesten Sachen. Es ist ja so nett, dass die Newsfeeds da auf dem Handy sind, aber die sind sehr gefiltert. Du hast einmal ein paar Sachen angeklickt, jetzt kriegst du den ganzen Wusch immer, ja? Was anderes kriegst du gar nicht rein. Das ist ja spannend, ja. Sagst, hol da auch andere Infos. Ja. Gut. Zum Abschluss. Die Geschichte ist immer Gottes Geschichte. Und das ist auch gut zu wissen. Ja. So verrückt, so verwirrend, so verstörend vielleicht auch manches sein mag, die Geschichte dieser Welt führt irgendwann an den Thron Gottes. Und irgendwann steht da, es wird kein Tod mehr sein, keine Tränen, kein Leid. Irgendwann wird es gut sein. Und ich bin froh, dass Gott das letzte Wort hat und nicht irgendein Antichrist oder irgendeine Weltmacht oder irgend sonst was. Gott hat das letzte Wort. Und darauf können wir uns verlassen und darauf, ja, können wir bauen, da können wir froh sein. Ja. Das da einfach nur nochmal so ein Versuch, diese ganzen Dinge so ein bisschen zu bündeln und zusammenzubinden, Manches wissen wir, Griechenland, Medo-Persien, oben die Babylonier und so weiter. Das ist klar. Was unklar wird, ist hier unten. Ja. Und wenn du schon länger Christ bist, weißt du, wer schon alles als der Antichrist gehalten wurde und wo man schon ganz sicher war, wer dann diese ominöse Zahl 666 alles hat. Ja. Vom Papst, da war der Luther schon überzeugt, dass das der Papst war, ja. Über einen gewissen Herrn Gorbatschow und was weiß ich. Ja. Manche denken vielleicht, jetzt ist es auch der Präsident aus dem Gegenüberliegenden, was weiß ich was, keine Ahnung. Was ist die Zahl eines Menschen? Wo liegt eigentlich das Problem bei der Rechnerei? Wie kommt man? Ja, was hat es mit den Buchstaben auf sich? Genau, in Hebräisch ist jeder Buchstabe auch eine Zahl. Ja. Spannend zum Beispiel David, ist DVD geschrieben, ja, das kann man sich leicht merken. Das ist David, DVD. Ja. Und wenn du den Wert der Zahlen zusammenzählst, kommst du auf 14. Okay? Ja, genau, 464. Ja. Gut. 464. Und da gibt es natürlich spannende Sachen. Wo taucht diese 14 wieder auf im Neuen Testament? Okay. Wenn man das Matthäus-Evangelium aufschlägt, wird mir gesagt, Jesus ist der Sohn Davids. Und dann wird es belegt. Dann sagt er, von Abraham bis David waren 14 Generationen. Von David bis zum Exil waren 14 Generationen. Vom Exil bis Jesus sind 14 Generationen. Du kannst zählen und irgendwie verwirrt es dich, weil es ist irgendwie so ganz rund, ist es nicht. Vor allem beim letzten ist es nicht so ganz rund. Ja. Die ersten beiden stimmen. Aber das, was der Schreiber, der Matthäus, sagen will, 14, 14, 14. Leute, 14, 14, 14. Nicht 007, sondern 14, 14, 14. Das ist der David. Das muss man wissen. So wie der 007, jeder weiß, wer das ist. Ja? So, und da hast du diese Zahlen im Hintergrund. Okay? Und das ist uns fremd. Weil bei uns ist das A ein A und nicht ein 1. Ja, im Griechischen heißt das auch noch ein bisschen, im Lateinischen kennen wir LXX, ja, das ist 50 oder 70, Blödsinn, das L ist 50 und das X ist 10 und so weiter. Da kennen wir es noch ein bisschen, aber im Hebräischen ist es gang und gäbe. Und deswegen haben die auch so viele Zahlenspiele und das Ganze hin und her. Ja. Und du weißt oft nicht, ist es jetzt eine Zahl oder ist es als Buchstabe gemeint? Und jetzt gibt es natürlich die verrücktesten Spekulationen darüber, wie kann man einen Namen schreiben, dass am Schluss 666 rauskommt. Okay. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, oder? Nochmal zurück. Was will Jesus sagen? Was will uns die Bibel immer wieder sagen? Sei wachsam, pass auf. Diese Muster wirst du immer wieder finden. Und morgen noch mal ein bisschen mehr dann zum Muster in der Geschichte. Okay?